Guten Morgen zusammen, seid herzlich willkommen. Wir haben heute einen Bibeltext aus dem 2. Petrusbrief. 2. Petrus 3, Vers 1 bis 13 im Neuen Testament in unserer alten Lutherbibel auf der Seite 371. Ich habe es überschrieben mit Gottes Gericht wird alles verbrennen. 2. Petrus 3. Dies ist die andere Epistel, könnt ihr auch sagen, Brief, die ich euch schreibe, ihr Lieben, in welcher ich erwecke und erinnere euren lauteren Sinn, dass ihr gedenket an die Worte, die euch zuvor gesagt sind, von den heiligen Propheten und an unser Gebot, die wir sind Apostel des Herrn und Heilendes. Und wisset das aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Aber mutwillens wollen sie nicht wissen, dass der Herr vor Zeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser und im Wasser bestanden durch Gottes Wort. Dennoch war zu der Zeit die Welt durch dieselbigen mit der Sinnflut verderbet, also auch der Himmel jetzt und die Erde werden durch sein Wort gesparet, dass sie zum Feuer behalten werden am Tage des Gerichts und Verdammnis der gottlosen Menschen. Eines aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Es wird aber des Herrn Tag kommen, wie ein Dieb in der Nacht, in welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die drinnen sind, werden verbrennen. So nun das alles soll zergehen, wie sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn, in welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnet. Unser Text handelt vom Tag des Herrn. Der Tag des Herrn umfasst in der Bibel einen Zeitraum von über 1000 Jahren, weil das tausendjährige Reich dort mit enthalten ist. Der Tag des Herrn läutet das Ende dieser Erde und das Gericht Gottes ein. Der Tag des Herrn beginnt mit der Entrückung, die unmittelbar bevorsteht, und er geht bis zum jüngsten Gericht, an dem Jesus diese Welt von seinem großen, weißen Thron aus richten wird. Die Entrückung ist ein Zeitpunkt, an dem Jesus seine Kinder und seine Gemeinde zu sich holt. Das wird nach 1. Korinther 15, Vers 52 in einem Augenblick geschehen. Das kann heute noch passieren. Dann sind alle Menschen, die zu Jesus gehören, in einem Augenblick von dieser Erde verschwunden. Alle, die sich geweigert haben, sich zu Jesus zu bekehren, werden hier zurückbleiben. Und dann wird Gott nach 2. Thessalonicher 2, Vers 11 kräftige Irrtümer senden, damit es nahezu unmöglich sein wird, die Wahrheit über Jesus noch zu begreifen. Dann ist es zu spät, zu Jesus zu kommen. Das ist der Anfang vom Tag des Herrn. Und am Ende vom Tag des Herrn darum geht es in unserem Text in 2. Petrus 3. Wenn Jesus am Ende des tausendjährigen Reichs diese Erde richten wird, dann ist das jüngste Gericht das Ende vom Tag des Herrn. Wir lesen davon am Ende der Offenbarung in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Beim jüngsten Gericht wird Jesus alle Menschen, die nicht im Buch des Lebens stehen, das sind die Geretteten, weil sie keine Vergebung haben, er wird sie alle verurteilen. Wer keine Vergebung hat, weil er keine Buße getan hat über seine Sünde und Jesus nicht angenommen hat, der wird in den feurigen Pfuhl geworfen. Und dann wird Jesus diese Erde zerstören mit allem, was auf dieser Erde existiert. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Offenbarung 21, Vers 1. Er wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt, ohne irgendwelche Zerstörung und Sünde. Petrus hat uns diese Verse für heute hinterlassen, um uns zu sagen, dass der Tag des Herrn bald kommen wird und dass wir fest damit rechnen müssen. Leider ist uns das oft viel zu wenig bewusst und wir leben hier auf dieser Erde, als würden wir hier für ewig leben können. Aber das stimmt nicht, weil Gott alle Menschen richten wird und dann wird er diese Erde vernichten, um eine neue Erde zu schaffen. Und damit beginnt unser Text in 2. Petrus 3. Erstens vergessen wir nicht, dass Gottes Gericht kommt. 2. Petrus 3, Vers 1. Dies ist die andere Epistel, die ich euch schreibe, ihr Lieben, in welcher ich erwecke und erinnere euren lauteren Sinn. Eine Epistel ist nichts anderes als ein Brief. Und Petrus möchte alle, die diesen Brief lesen und hören, daran erinnern, dass der Tag des Herrn kommt, an dem Jesus diese Erde richten wird. Und er sagt, ich erwecke und erinnere euren lauteren Sinn. Lauter heißt ehrlich und aufrichtig. Das heißt, Petrus möchte, dass wir so ehrlich und aufrichtig sind zu uns selber und mit dem Bewusstsein leben, dass alles, was wir tun, dass wir es vor Gott verantworten müssen. In den Tag hineinzuleben, ohne mit dem Gericht Gottes zu rechnen, ist kurzsichtig und dumm. Denn wir müssen für alles, was wir tun, vor Gott Rechenschaft ablegen. Leider leben wir so, als wäre es egal, wie wir leben. Aber es ist ein großer Irrtum. Alles, was wir tun, wird im Gericht Gottes auf den Tisch kommen. Und dann 2. Petrus 3, 2, dass ihr gedenket an die Worte, die euch zuvor gesagt sind, von den heiligen Propheten und an unser Gebot, die wir sind Apostel des Herrn und Heilendes. Schon im Alten Testament kommt der Tag des Herrn vor, in Jesaja, in Hesekiel, etliche Male. Damit möchte Petrus noch einmal unterstreichen, der Tag des Herrn, das Ende dieser Zeit wird kommen. Das künftige Gericht wird stattfinden, denn schon die Propheten haben davon gesprochen. Es wird wirklich passieren. Wer auf das Gericht Gottes nicht vorbereitet ist, der begeht einen großen Fehler. Und wir müssen heute schon wissen, wie das Gericht Gottes für uns ausgehen wird. Deshalb gehen die Warnungen des Petrus weiter und er sagt uns in Vers 3, und wisse das aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Wir leben in den letzten Tagen. Und es ist normal, dass man die Bibel belächelt und verspottet. Menschen machen sich über Gottes Wort lustig. Sie verspotten, was in Gottes Wort steht. Und sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Zukunft? Wo ist denn euer Jesus? Was ist denn mit dem Gericht, das kommen soll? Menschen, die in der Vergangenheit nicht geglaubt haben, werden das auch in der Zukunft nicht glauben wollen. Die meisten Menschen rechnen nicht mit dem Gericht Gottes. Sie glauben, sie können tun, was sie wollen. Sie glauben, dass Gottes Gebote für sie nicht gelten und wertlos sind. Und dann sagen die Leute, unsere Väter, unsere Vorfahren haben das vielleicht noch geglaubt. Aber es hat ihnen doch nichts gebracht. Sie sind doch alle schon lange gestorben. Sie sind schon lange nicht mehr da. Alles bleibt, wie es ist. Alles bleibt, hier steht es, wie es von Anfang der Kreatur gewesen ist. Das heißt, seit der Schöpfung hat sich auf unserer Welt nie etwas verändert. Warum soll da plötzlich etwas Neues passieren? Warum soll es einen Gott geben, vor dem wir uns verantworten müssen? Und so setzen sie sich über alle Gebote und Vorschriften Gottes hinweg und jeder tut, was er will. An eine Verantwortung für unser Leben und unser Tun denken sie nicht. Es ist wie in Richter 21, 25 im Alten Testament. Zu der Zeit war kein König in Israel, ein jeglicher tat, was ihm recht deuchte. So ist es heute in unserer Welt. Jeder tut, was er für richtig hält. Es gibt keine Maßstäbe mehr. Es gibt keine Ehrfurcht vor Gott, kein Respekt vor dem Gebot und dem Willen Gottes. Wir haben gelesen in Vers 3 und wisset, dass aufs Erste, dass in den letzten Tagen kommen werden, Spötter. Davon redet auch 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Das sollt ihr aber wissen, dass in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen, denn es werden Menschen sein, die von sich selbst halten oder viel von sich selber halten, geizig, ruhmredig, hoffärtig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, ungeistlich, störrig, unversöhnlich, Schänder, unkeusch, wild, ungütig, Verräter, Frevler, aufgeblasen, die mehr lieben Wollust denn Gott, die da haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber seine Kraft verleugnen sie und solche meide. Rechnen wir damit, dass die Menschen glauben, dass wir, die wir an Gottes Wort glauben, alle naiv und dumm sind. Man schaut uns an, als wären wir nicht ganz sauber, wenn wir ihnen sagen, dass das Gericht Gottes kommen wird und dass wir alles vor Gott verantworten müssen. Die Menschen lachen, wenn wir vom Gericht Gottes reden. Dass diese Welt kaputt geht, das sehen inzwischen viele Menschen. Dass wir aber unser Leben vor Gott verantworten müssen, das wollen viele nicht wahrhaben. Auch die Tatsache, dass wir Vergebung unserer Schuld brauchen und dass diese Vergebung nur bei Jesus zu finden ist, wird nicht mehr verkündet, haben viele nicht verstanden. Obwohl all diese Dinge ganz klar im Wort Gottes stehen. Aber die Menschen lesen die Bibel nicht. Sie wissen nicht, worauf es ankommt. Denn die Bibel ist wirklich Gottes Wort, das über jeden Zweifel erhaben ist. Ich habe es immer wieder gesagt, es gibt kein Buch auf diesem Planeten wie die Bibel, geschrieben von über 40 Verfassern, getrieben vom Heiligen Geist, über einen Zeitraum von mehr als 1800 Jahren, von Menschen, die sich häufig nicht kannten, die nie miteinander geredet haben. Viele Verfasser der Bibel hatten völlig unterschiedliche Bildungsstände und Berufe und trotzdem erklären sich Bibelverse gegenseitig über Jahrhunderte hinweg, die über Jahrhunderte auseinandergeschrieben wurden und sie widersprechen sich nicht. So etwas kann nur Gott machen. Es gibt kein anderes Buch auf diesem Planeten wie die Bibel. Aber die Menschen lesen die Bibel nicht. Oder sie haben sich Bibeln gemacht, die so verändert wurden, dass sie keine Kraft mehr haben und keine Wahrheit mehr haben. Gott hat seinen Willen in seinem Wort klar formuliert und er wird diese Welt richten und es wird keinen einzigen Menschen geben, der sich dem Gericht Gottes entziehen kann. Petrus erinnert uns daran, dass wir in diesem Bewusstsein leben, dass wir alles, was wir tun, vor Gott verantworten müssen. Mein zweiter Punkt, Gottes Gericht geschieht immer durch Gottes Wort. So war das immer. Gott spricht und dann geschieht es. Durch Gottes Wort wurde diese Welt erschaffen. Und durch Gottes Wort wird diese Welt gerichtet. Und was jetzt kommt, ist sehr interessant. 2. Petrus 3, Vers 5. Aber mutwillens wollen sie nicht wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser und im Wasser bestanden durch Gottes Wort, dennoch war zu der Zeit die Welt durch dieselbigen mit der Sintflut verderbet. Hier spricht Petrus von der Schöpfung und er sagt, aber mutwillens wollen sie nicht wissen. Also ganz bewusst wollen sie das nicht wissen. Die Menschen glauben lieber an die Evolution und an den Urknall, weil sie in ihrer Dummheit diese Welt ohne Gott erklären wollen. Wie man an die Evolution glauben kann, ist mir schleierhaft. Dass alles durch Mutation über Millionen von Jahren hinweg entstanden ist, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Wenn ich durch einen Wald laufe, durch einen Herbstwald oder eine Blume anschaue und mir überlege, dass das ohne Schöpfer entstanden sein soll, dann kann ich darüber nur lachen. Aber ganz bewusst und mutwillig wollen die Menschen nichts anderes hören. Studierte Leute, die einfach dumm sind. Und dann sagt Petrus, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde aus Wasser und im Wasser bestanden durch Gottes Wort, dennoch war zu der Zeit die Welt durch dieselbigen, also durch die Wasser, mit der Sintflut verderbt. Das heißt, es gab eine Zeit, in der die Erde durch Gottes Wort und Gericht vollständig mit Wasser bedeckt war. Zur gleichen Zeit steht hier, und nicht der so in 1. Mose 8, wo es um die Sintflut geht von Noah und der Arche, war die ganze Welt unter Wasser. Und es war alles zerstört und verdorben. Das heißt, es gab kein Leben. Dies ist alles durch Gottes Wort geschehen. Und so wird Gott durch sein Wort auch in der Lage sein, die Welt wieder zu richten und sie zu verbrennen und zu verderben. Die Zeit, in der die ganze Erde mit Wasser bedeckt war, finden wir in den ersten zwei Versen der Bibel. 1. Mose 1, Vers 1 steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und in Vers 2, und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Davon spricht 2. Petrus 3, Vers 5 bis 6. Die ganze Erde war mit Wasser bedeckt, alles war wüst und leer, es war stockfinster. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit vergangen ist zwischen am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und dem zweiten Vers und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Offensichtlich hat Gott schon einmal den Himmel und die Erde, die er erschaffen hat, gerichtet und vernichtet. Und deshalb ist in Vers 2 von Wüste, von Leere und Finsternis die Rede. Gott schafft doch keine Finsternis und Leere. Zwischen Vers 1 und 2 können ein paar Millionen Jahre liegen. Wir wissen das nicht. Bevor Gott angefangen hat, unsere Welt mit unseren Pflanzen und Tieren in 6 Tagen, 24 Stunden neu zu erschaffen. Die Frage ist, was war zwischen der Schöpfung von Himmel und Erde in Vers 1 und dem Gericht in Vers 2, als alles wüst und leer und finster war? Nach Hiob 38, das führt jetzt zu weit, aber könnt ihr nachlesen, Hiob 38 am Anfang, lebten da die Kinder Gottes. Von den Kindern Gottes ist auch in 1. Mose 6 die Rede. Kinder Gottes sind Engel, die sich teilweise über Gott erhoben haben und gegen Gott rebelliert haben und Gott hat sie vernichtet und gerichtet. Daraus ist Satan mit seinen bösen Geistern entstanden, die Gott dann in Offenbarung 20 am Ende der Bibel richten und in den feurigen Pfuhl werfen wird. Und damit möchte Petrus in unserem Text sagen, Gott hat mit seinem Wort schon einmal die Erde vernichtet und gerichtet. Das erklären auch die Überreste der Dinosaurier, die wir heute noch von dieser ersten Erde und Schöpfung finden können. Und so wie Gott damals die Erde vernichtet hat, so hat er mit seinem Wort angekündigt, dass er es noch einmal tun wird. Und davon reden die nächsten Verse, Vers 7. Also auch der Himmel, jetzt und die Erde werden durch sein Wort gespart oder aufbewahrt, dass sie zum Feuer behalten werden am Tage des Gerichts und Verdammnis der gottlosen Menschen. Hier sagt Petrus, der Himmel jetzt, also der jetzige Himmel und jetzige Erden, werden genauso verdammt und gerichtet, wie es vorher schon durch Gottes Wort geschehen ist. Was hier steht, ist schrecklich und furchtbar. Gott wird alles verbrennen, was es auf dieser Welt gibt. In Vers 10 wird dieses Gericht noch einmal erwähnt. Gott bringt sein Gericht über diese Welt zur Verdammnis der gottlosen Menschen. Und Petrus möchte, dass wir das im Hinterkopf haben und dass wir uns an dieses bevorstehende Ereignis erinnern. Es wird passieren nach dem jüngsten Gericht, nachdem alle Menschen gerichtet sind. Vers 8, eines aber sei euch unverhalten, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Warum? Gott kennt keine Zeit, er ist an keine Zeit gebunden. Er ist durch keine Zeit begrenzt. Er war schon immer da und er wird auch in der Zukunft immer da sein. Gott wird nie älter, er ist immer derselbe. Für Gott kann ein Tag wie 1000 Jahre sein und 1000 Jahre wie ein Tag. Und das hat natürlich auch viel mit dem Tag des Herrn zu tun, weil der Tag des Herrn das 1000-jährige Reich enthält und damit auch 1000 Jahre andauert. Dieses angekündigte Gericht, wo am Ende steht, dass Gott diese Erde vernichtet. Dazu kommt die Zahl 7, die in der Bibel als Zahl der Vollkommenheit uns gegeben ist. Gott hat 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag hat er geruht. Und Gott hat von Abraham an 4000 Jahre vor Christus und 2000 Jahre nach Christus gearbeitet, was insgesamt 6000 Jahre sind, wie 6 Tage. Und er wird im 1000-jährigen Reich 1000 Jahre ruhen und der Satan wird gebunden sein und wird mit Jesus und wir werden mit Jesus 1000 Jahre regieren. Das sind insgesamt 7000 Jahre. Und das ist nicht irgendeine Zahl, sondern das hat mit Gottes Wort zu tun. Und deshalb kommt im Zusammenhang mit dem Gericht Gottes auch in diesem Vers 8, in dem dieser Hinweis darauf, dass ein Tag wie 1000 Jahre sind und 1000 Jahre wie ein Tag. Und am Ende steht das Gericht und die Erschaffung einer neuen Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. 3. Punkt, Gottes Geduld ruft jeden zur Buße. Ein sehr wichtiger Vers, 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Vielleicht denkst du, diese Welt ist so kaputt. Wann kommt Jesus endlich und richtet die Menschen? Wann kommt Jesus endlich und macht den Kriegen und der Not auf dieser Erde ein Ende? Aber Jesus hat ein anderes Verhältnis zur Zeit wie wir. Er hat keine Eile. Jesus will uns Menschen so viel Gnadenzeit wie möglich geben, damit wir zu ihm umkehren. Und das kommt in Vers 9 sehr zum Ausdruck. Die meisten Menschen, die in unserem Land leben, haben es gut. Auch wenn es im Augenblick viele Katastrophen und Seuchen und Ereignisse gibt. Man spürt, der Tag des Herrn kommt, das Gericht Gottes kommt. Aber viele Menschen leben wie der reiche Mann in Lukas 16, Vers 9, alle Tage herrlich und in Freuden. Und sie glauben, dass es immer so weitergeht. Interessant, selbst 70, 80-Jährige glauben das noch. Das ist die größte Verführung des Teufels, die wir uns vorstellen können. Genuss, Freude und viele herrliche Tage ohne Jesus machen uns blind für das Gericht Gottes, das plötzlich kommt wie ein Dieb in der Nacht. Denn ein Mensch braucht nicht Jesus, damit er auf dieser Welt ein schönes Leben führen kann. Das Leben ist ganz sicher schöner mit Jesus als ohne Jesus. Aber in erster Linie braucht der Mensch Jesus, dass er Vergebung seiner Schuld hat und im Gericht Gottes bestehen kann. Deshalb brauchen wir Jesus. Wer ohne Jesus leben will, kommt ganz sicher in die Hölle und später in den feurigen Pfuhl. Offenbarung 20, Vers 15. Und in der Hölle, im feurigen Pfuhl, leiden die Menschen furchtbare Schmerzen. Sie leiden Pein in einer Flamme, sagt die Bibel. Es ist, wie wenn man ständige Brandwunden hat, die man nicht abkühlen kann. Deshalb wird die Hölle als der Ort der Qual bezeichnet. Und das eigentliche Schlimme an der Hölle ist, dass man dort nie mehr rauskommt. Die Hölle ist ewig. Aus der Hölle gibt es keinen Ausweg mehr. In der Hölle gibt es keine Hoffnung. Keine Hoffnung auf bessere Zeiten. Wer einmal in der Hölle ist, kommt dort nie mehr heraus. So hart das auch ist. Aber es steht in Gottes Wort so geschrieben. So ist es. Matthäus 25, Vers 41 und 46 spricht vom ewigen Feuer und von ewiger Pein. Und ewig ist einfach ewig und das hört nie auf. Der Grund für diese harte Strafe Gottes ist unsere Sünde. Wir alle sind so kaputt von der Sünde. Wir haben diese Hölle verdient. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ob wir das anders sehen, ist völlig egal. Interessiert Gott sowieso nicht. Schauen wir doch, was aus der Lüge Satans geworden ist, dass der Mensch im Kern gut ist. Das ist doch total gelogen. Wir sind so kaputt von der Sünde, dass wir in tausenden von Jahren es nicht geschafft haben, eine bessere Welt zu bauen. Und all unser Fortschritt hat auf keinen Fall bessere Menschen zur Welt gebracht. Deshalb sagt Paulus in Römer 7, Vers 18 bis 19, denn ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch, wohnt nichts Gutes. Nichts, habt ihr verstanden? Wollen habe ich wohl, aber vollbringen das Gute finde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Haben wir das gehört? In uns wohnt nichts Gutes und nichts ist ganz einfach nichts. Die Hölle ist für uns gerecht. Wir sind elende Sünder. Unser Stolz und Hochmut, er stinkt zum Himmel. Die nicht vorhandene Gottesfurcht in einer wunderbaren Schöpfung, die wir heute erleben, die muss uns doch in die Hölle bringen. Das haben wir doch alle verdient. Aber unser Herr Jesus wollte nicht, dass uns unsere Schuld und Sünde in die Hölle bringt. An den Ort der Qual, an den Ort unsagbarer, nie endender Schmerzen. Deshalb ist Jesus am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben. Johannes 3, Vers 16 bis 17. Also hat Gott die Welt geliebet, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Es ist Liebe und nichts als Liebe, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Er will nicht, dass Menschen in die Hölle kommen und verloren gehen. Er will uns ewiges Leben geben, dass du selig wirst und in den Himmel kommst. Deshalb lesen wir in 2. Petrus 3, 9, der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er hat Geduld mit uns und will nicht, er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass sich jedermann zur Buße kehre. Der Tag des Herrn und sein Gericht können jeden Augenblick kommen. Aber unser Herr Jesus wartet noch. Er verzögert sein Kommen, weil er Geduld mit uns hat. Er will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Jesus will, dass wir über unsere Sünde Buße tun und ihn um Vergebung bitten und ihn als unseren Herrn und Heiland annehmen. Jeder Mann und jede Frau soll Buße tun und Jesus annehmen. Das will unser Herr. Es gibt keine Gruppe von Menschen, die zu Jesus kommen sollen und der Rest wurde nicht auserwählt. Das ist eine Lüge Satans. Das steht hier nicht. Unser Herr will, dass jedermann zur Buße kehre. Da ist kein einziger ausgeschlossen. Die Entscheidung für Jesus ist das Allerwichtigste für uns Menschen. Denn es gibt ein Gericht. Es gibt eine Hölle. Es gibt sehr viele Probleme auf dieser Erde. Energiekrise, Kriege, kaputte Lieferketten, kaputte Ehen, kaputte Familien, Streit unter Menschen. Man könnte die Liste endlos fortsetzen. Im Vergleich zur Hölle und dem Gericht Gottes ist das alles ein Witz. Das ist nichts, das ist Kindergarten, das ist kein wirkliches Problem. Die Tatsache, dass Menschen um uns herum in die Hölle kommen, ist die einzige wirkliche, absolute Katastrophe. Und wir sehen das nicht. Selbst der Tod ist nichts verglichen mit dem Gericht Gottes und der Hölle. Nur wenn du Jesus hast, dann kommst du in den Himmel. Dann bist du bei ihm zu Hause. Aber wehe, wenn du in die Hölle kommst. Die ist schrecklicher als alles, was wir uns vorstellen können. Und das Schlimme ist, aus der Hölle kommen wir nie mehr heraus. Deshalb gibt es nichts Wichtigeres, als Jesus anzunehmen, Buße zu tun. Und wir wünschen es jedem, der uns zuhört, dass er diesen Schritt tut oder schon getan hat. Und dann Vers 10, 2. Petrus 3, 10. Es wird aber des Herrn Tag kommen als ein Dieb in der Nacht, in welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die drin sind, werden verbrennen. Das liebste Möbelstück des Satans ist die lange Bank. Satan will dich bei sich in der Hölle haben. Deshalb redet er dir ein, dass Buße und Bekehrung noch Zeit haben. Aber machen wir uns klar, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht, wenn keiner damit rechnet. Und dann ist es zu spät. Dann kannst du dich nicht mehr bekehren. Und das kann heute noch sein. Und dann wird Gott alles vernichten, was wir hier um uns herum sehen können. Er wird uns richten. Das ist keine Wahnvorstellung. Das sagt die Bibel, Gottes ewig gültiges Wort. Und Gott wird dafür sorgen, dass alles, was in seinem Wort steht, bis zum letzten Buchstaben in Erfüllung geht. Gottes Gericht an dieser Erde geschieht auf Gottes Wort hin. Was er sagt, das geschieht. Das zeigt die ungeheure Macht unseres Herrn. Und es werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die drin sind, werden verbrennen. Es wird eine atomare Explosion sein, wie sie sich kein Mensch vorstellen kann. Eines Tages werden Himmel und Erde verbrennen und das beinhaltet dein Haus, dein Auto, dein Bankkonto oder deine Firma und alles wird sich in nichts auflösen. Deshalb verschwende dein Leben nicht für Dinge, die ohnehin verbrennen werden. Und setze in deinem Leben die richtigen Prioritäten. Deshalb steht das in der Bibel. Deshalb steht es hier. Mein letzter Punkt, konzentriere dich ganz auf den Himmel. Paulus sagt in 2. Korinther 4,10, und das ist unser großes Problem, was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Alles, was hier auf dieser Erde sichtbar ist, ist zeitlich oder vergänglich. Es wird alles verbrennen. Und wenn du sehr viel Zeit und Geld in dein Haus, deinen Reichtum, deine Karriere, deine Ehre investierst, dann sei dir bewusst, dass das alles verbrennen wird. Nichts, was wir hier auf dieser Erde sehen, wird Bestand haben. Deshalb sagt Petrus in Vers 11, 2. Petrus 3, 11, so nun das alles soll zergehen, so sollt ihr denn geschickt sein mit heiligem Wandeln und gottseligem Wesen. Das heißt, wir sollen in unserem Leben die richtigen Prioritäten setzen. Wir sollen unser Leben für das investieren, was bleibt und nicht verbrennt. Und die Frage ist, tun wir das? Leider mache ich das nicht. Wir sollten geschickt sein mit heiligem Wandel und gottseligem Wesen. Das heißt, unser Leben und unser Verhalten, unser Reden soll vom Glauben an Jesus geprägt sein. Er soll den ersten Platz in unserem Leben haben. Unser Leben soll in enger Gemeinschaft mit Jesus gelebt werden, der uns führt und leitet. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 19 bis 21, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Was ist in deinem Herzen? So vieles, was wir hier tun, ist wertlos, vergänglich. Schau doch die letzten Monate an, wie wir auf dem Kreis laufen und nichts bleibt übrig. Verschwenden wir nicht unser Leben für Dinge, die ohnehin verbrennen. Stattdessen verstehen wir, suchen wir tägliche Gemeinschaft mit Jesus durch Bibellesen und Gebet. Lesen wir sein Wort, tun wir das, was er uns klar macht. Investieren wir unser Leben für Jesus, sammelt Schätze im Himmel. Das heißt, was Jesus wichtig ist, ist mir auch wichtig. Was Jesus egal ist, ist mir auch egal. Und das ist für uns alle eine große Herausforderung. Da kämpfe ich jeden Tag damit und du auch. Aber wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir beginnen, Schätze im Himmel zu sammeln, dann sind wir unsagbar reiche Menschen. Dann sind wir reich bei Gott und in Gott. Und diesen Reichtum kann uns keiner mehr nehmen, auch wenn diese Welt verbrennt. Reich in Jesus zu sein heißt, wirklich reich zu sein. Reich in Jesus zu sein heißt, superreich zu sein. Ich kenne keinen Menschen, der reich in Jesus ist und der nicht alles hat, was er braucht. Ich kenne solche Menschen nicht. Auch den Frieden und die Freude und die Gelassenheit, die uns der Reichtum in Jesus schenkt, die gibt es sonst nirgends. Du kannst es probieren. Verschwende dein Leben nicht damit. Und je mehr wir mit Jesus leben, desto mehr sehnen wir uns danach, bei ihm zu sein. Vers 12, 2. Petrus 3, 12, dass ihr wartet und eilet zu der Zukunft des Tages des Herrn. Also wir sehnen uns nach dieser Zukunft der Tages des Herrn, dass unser Herr kommt, in welchem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze schmelzen werden. Je enger unsere Gemeinschaft mit Jesus ist, desto mehr sehnen wir uns, dass wir für immer bei ihm sind. Bei Jesus zu sein, bei dem zu sein, der mit unendlicher Geduld und Liebe uns täglich begleitet. Wenn er keine Geduld hätte, wären wir alle nicht hier. Wenn er keine Liebe hätte, hätten wir Jesus nie gefunden. Bei Jesus zu sein ist das Beste, was wir haben können. Es ist tatsächlich so, wie es 1. Johannes 5, Vers 12 beschreibt. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Er hat es wirklich nicht. Ein Leben ohne Jesus ist kein Leben. Es hat keinen Bestand. Es endet im Gericht und in der Hölle. Deshalb wünschen wir jedem Menschen die Bereitschaft zur Buße und zu einem Leben mit Jesus. Und dann schließt Petrus mit einem wunderbaren Vers unseren Abschnitt ab und er sagt, wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, er hat es versprochen, in welchen Gerechtigkeit wohnet. Unsere Welt ist vollkommen kaputt. Dass das jemals wieder gut wird, ist unmöglich. Für Frieden auf dieser Welt zu leben, ist zwar gut gemeint, Aber wisst ihr, Gott will das gar nicht. Denn Gott hat sein Gericht beschlossen. Gott hat in seinem Wort klar gesagt, er wird diese Erde richten und verbrennen. Und der Tag des Herrn wird kommen. Und es kommt nur darauf an, dass Menschen Jesus finden. Und er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und Petrus sagt, bereitet euch dazu, darauf vor. Wir sind hier nicht zu Hause. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir warten auf einen neuen Himmel, auf eine neue Erde, wie Gott sie verheißen hat. Und Gott wird diese Erde durch sein Wort erschaffen, die alte zerstören und die neue erschaffen. Dort gehen wir hin. Dort regiert Jesus und sonst keiner. Dort regiert Gerechtigkeit und Liebe und Wahrheit und keine Sünde. Das ist der Himmel. Das ist ein Leben ohne Leid, ohne Schmerzen, ohne irgendwelche Probleme. Davon spricht die Bibel. Und darauf freuen wir uns. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, Herr, für dein Wort, für dieses Wachrütteln, Herr. Vergib uns, dass wir uns Sätze sammeln auf dieser Erde, wo sie Motten und Rost fressen und wo alles verbrennen wird. Und gib, dass wir endlich verstehen, dass das Einzige, was sich lohnt, ist, für dich zu leben. Hilf uns, dass wir das begreifen, Herr. Wir haben alle unsere Kämpfe, Herr, aber du hast uns so viel verheißen, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du in deinem Wort versprochen hast, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Auf dich vertrauen wir, auf dich bauen wir, auf dich sehen wir. In Jesu Namen. Amen.